Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb. Heute wieder mit der Reihe zu den Kirchenvätern, die man auch gerne das Echo des Neuen Testaments nannte. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind in dieser Sendereihe mit Schwester Dr. Christiana Rehms. Schwester Christiana Rehms ist Benediktinerin und sie ist Äbtissin der Benediktinerinnenabtei Mariendonk. Mariendonk.de. Und diese Abtei Mariendonk, sie ist im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus bekannt für ihre Forschung, für ihre Publikationen zu den Kirchenvätern. Kirchenväter, was ist das? Die Tradition nennt so die Theologen der frühen Kirche. Und das waren in der Regel, klar, logisch, in der damaligen Zeit, die ersten Jahrhunderte nach Christus, das waren natürlich Männer. Aber heute werden wir mal nicht auf Männer, auf Kirchenväter schauen, sondern wir werden auf Märtyrerakten schauen. Und zwar auf das Martyrium von Perpetua und Felicitas. Und was das Besondere an diesem Martyrium dieser Perpetua und Felicitas war, wer überhaupt diese beiden Frauen waren, Perpetua und Felicitas, was wir aus den Märtyrerakten erfahren. Ja, und warum das gerade auch in unseren Tagen von besonderer Bedeutung ist, darüber habe ich Anfang 2026 mit Schwester Christiana Rehms gesprochen. Schwester Christiana, wir haben heute ein Special, könnte man sagen, in dieser Reihe zu den Kirchenvätern, weil wir tatsächlich heute über Frauen sprechen, ein Zeugnis, ein bewegendes, ein intensives Zeugnis von Frauen, Perpetua und Felicitas. Wie ordnen wir das denn in unsere Reihe ein zu den Kirchenvätern, Perpetua und Felicitas?
Im strengen Sinne sind Perpetua und Felicitas keine Kirchenväter, schon gar nicht. Kirchenmütter, der Begriff ist nicht gebräuchlich. Aber auf jeden Fall ist es ein Zeugnis von Frauen, die sich geäußert haben in der sogenannten patristischen Zeit, das heißt in der frühen Zeit der Kirche. Und insofern fand ich es jetzt in dieser Reihe schon auch wichtig, mal die Stimme von Frauen oder eigentlich von einer Frau zu hören, weil Perpetua ist schon die, die sich da am meisten geäußert hat. Und ich denke auch, es ist auch berechtigt, es in diese Reihe hineinzustellen, insofern, weil es durchaus in den Texten der heiligen Perpetua sehr substanzielle theologische Aussagen gibt. Also ich möchte jetzt heute die Märtyrerakten der heiligen Perpetua und Felicitas vorstellen. Dazu muss man vielleicht erstmal sagen, in den ersten Jahrhunderten unserer Kirche gab es Christenverfolgung. Vielleicht nicht so, wie populäre Filme das darstellen, als würden die Christen immer und überall verfolgt, aber sie wurden doch immer wieder verfolgt. Und das bedeutet, dass Menschen, die Christen wurden, wussten, dass sie unter Umständen für ihren Glauben vor Gericht einstehen mussten und sogar getötet werden konnten. Aus der Zeit dieser Kirchenväter sind uns eben Texte erhalten, die von diesen Märtyrern berichten. Das sind in der Regel Berichte über einfache Gläubige. Es gibt auch Berichte über Bischöfe. Aber es sind jedenfalls keine theologischen Abhandlungen. Aber was geschildert wird oder in dem, was geschildert wird, wird deutlich, wie sehr in den Martyrien Christus in der Mitte steht. Und insofern denke ich, sind es eben doch theologische Texte.
Da sind wir bei einem wichtigen Punkt, Schwester Christiana, weil man sich natürlich fragt, warum spielen diese Texte überhaupt für die Christen der damaligen Zeit eine Rolle? Also wozu Märtyrerakten?
Man könnte natürlich fragen, schreckt sowas nicht eher ab, wenn man Märtyrerakten in die Welt setzt? Aber ich denke, die Intention, warum man diese Texte publiziert hat, muss man fast sagen, oder in Umlauf gebracht hat, sicher zunächst mal auch mündlich, sie sollen den Glauben stärken. Und das haben sie offenbar auch tatsächlich bewirkt, so sehr, dass gerade Perpetua und Felicitas als herausragende Gestalten des frühen Christentums sogar im ersten römischen Hochgebet genannt werden, im sogenannten Kanon, und auch sofort eigentlich als Heilige verehrt wurden, wie wir zum Beispiel von Augustinus wissen, der das in einer Predigt oder in mehreren Predigten etwa 200 Jahre später bezeugt. Vielleicht noch etwas. Ich habe jetzt speziell die Märtyrerakten von zwei Frauen ausgewählt, weil dort eben Perpetua selbst zu Worte kommt. Diese Märtyrerakten von Perpetua und Felicitas waren ursprünglich in lateinischer Sprache verfasst, also in der Sprache, in der in Karthago auch gesprochen wurde. Und der hauptsächliche Bestandteil des Werkes sind die Aufzeichnungen von Perpetua selbst, die ihren Gefängnisaufenthalt beschreibt. Das finde ich deshalb besonders wichtig, weil hier eben in weiten Teilen eine Märtyrerin selbst spricht. So oft haben wir das gar nicht. Vielleicht müsste ich dann noch sagen, nochmal zu Ihrer Frage, warum das wichtig ist. Der Glaube der Kirche war, dass in den Märtyrern letztlich der Heilige Geist spricht, dass er in ihnen sozusagen öffentlich den Herrschaftsanspruch Christi anmeldet. Wir werden darauf noch kommen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, die Märtyrer sind, wie soll ich das nun modern würde man sagen, sind nicht suizidal. Sie wollen nicht sterben. Aber sie sagen, wie Jesus am Ölberg, ja zum Willen Gottes. Und der Wille Gottes ist, das muss man auch ganz deutlich sagen, ist immer Leben für den Menschen. Manchmal allerdings durch den Tod hindurch, wie ja auch bei Jesus selbst. Und die Märtyrer sind Menschen, die verstehen, dass wenn sie Nein zum Willen Gottes sagen würden, würden sie zwar am Leben bleiben, aber letztlich würden sie den Tod wählen, weil sie sich von Gott trennen, wenn sie ihn verleugnen.
Sagt Schwester Dr. Christiana Rehns, Äbtissin der Abtei Mariendonk, mariendonk.de. Wir sind in der patristischen Zeit der Kirche der frühen Christenheit, also die Zeit der sogenannten Kirchenväter. Dazu machen wir hier eine Reihe. Und jetzt sind wir beim Märtyrerakten, genau beim Martyrium der heiligen Perpetua und Felicitas. Wir sind am Anfang des 3. Jahrhunderts. Schwester Christiana, welche Situation? Wir sind in Nordafrika, Karthago. Was genau ist der Hintergrund dieses Martyriums von Perpetua und Felicitas historisch?
Wir sind am Anfang des 3. Jahrhunderts, also man kann das relativ genau datieren. Im Jahr 203, da gab es in Karthago wohl eine Christenverfolgung. Ganz genau weiß man das natürlich nicht, aber es war wohl eine Christenverfolgung, die offenbar vor allen Dingen Taufbewerber betraf. Denn sich taufen zu lassen, war damals in Karthago bei Todesstrafe verboten. Und da wurden verhaftet Perpetua, eine reiche, man würde sagen Römerin, die, also das galt ja als Römer, die Menschen, die in Nordafrika wohnten. Dann ihre Sklavin Felicitas, die ebenfalls Taufbewerberin war, und eine Reihe von Gefährten, auch Katechumenen. Zu ihnen kam später noch ihr Lehrer, ihr Katechet Saturus, der seinem Katechetendienst treu bleiben und seine jungen Katechumenen nicht verlassen wollte. Der stellte sich freiwillig den Behörden als Christ und erreichte so, dass er zu seinen Freunden ins Gefängnis gebracht wurde. Und das ermöglichte ihm dann auch, ihnen im Gefängnis die Taufe zu spenden. Perpetua, wie gesagt, war eine vornehme Römerin, etwa 22 Jahre alt, verheiratet mit einem Säugling, Ehrlich gesagt, von ihrem Mann hören wir nichts. Perpetua schrieb: Der Heilige Geist empfahl mir, vom Wasser der Taufe nichts anderes zu erbitten als die Standhaftigkeit des Leibes. Also das einzige Gebet, das sie hat, ist jetzt nicht so sehr die Bitte um Befreiung, sondern die Bitte um die Stärke, das Martyrium zu ertragen. Vielleicht noch zum Rahmen. Also die Felicitas war Sklavin, war hochschwanger. Und die ganze Hinrichtung von Perpetua, Felicitas und ihren Gefährten fand anlässlich der Geburtstagsfeier des jüngeren Sohnes von Kaiser Septimius Severus im Amphitheater statt. So zu, vermutlich am 7.3.203. Wir feiern ja auch jetzt noch das Fest der heiligen Perpetua und Felicis am 7.3. Da sieht man, so eine Hinrichtung, so eine Spiele im Amphitheater war eben auch eine Volksbelustigung, die man bevorzugt an solche Festtage der kaiserlichen Familie legte.
Und da muss ich nochmal eine naive Frage stellen, Schwester Christiana Rehmz. Also Katechumenen, die waren noch gar nicht getauft.
Nee.
Die haben sich sozusagen schon zu Christus bekannt und das hat schon ausgereicht, um es nochmal historisch auch zu verstehen. Es hätte da schon auch einen Ausweg gegeben. Das heißt, dieses einmalige Bekenntnis zu Christus war jetzt nicht, sie hätten Rückzieher machen können. Exit-Strategie, sagt man heutzutage. Sie hätten einfach sagen können, wir lassen das jetzt, haben sie aber nicht gemacht.
Genau, sie hätten sagen können, nein, ich lasse mich nicht taufen. Oder sie hätten selbst, da werden wir noch kommen, im Prozess sagen können, ich bin keine Christin. Dann wäre das gut gewesen. Der römische Staat, mehr hätte der nicht verlangt, als eben diesen, was Sie sagen, als diesen Rückzieher. Aber das haben sie nicht gemacht, weil sie schon bei, mit dem Entschluss, sich taufen zu lassen, so fest an Christus gebunden waren, dass ihnen das als im Grunde Zerstörung ihres ganzen Lebens erschienen wäre.
Da haben wir einen interessanten Aspekt, der eine bedeutsame Rolle spielt, auf die man im ersten Moment vielleicht gar nicht kommt, nämlich Christus mehr zu lieben als Eltern und Kinder. Sowas, so ein, dieses Motiv spielt doch eine nicht unbeträchtliche Rolle in diesen Märtyrerakten von Perpetua und Felicitas, also auch eine Selbstauskunft, ja. Welches Motiv genau lesen wir da?
Das ist relativ einmalig, gerade in diesen Märtyrerakten. Denn sehr ausführlich wird die Reaktion des Vaters der Perpetua geschildert. Und es wird deutlich, dass sich für Christen, die sich taufen lassen wollten, die sie Christen werden wollen, immer auch die Frage stellte, wie die Umwelt, vor allen Dingen die nächsten Angehörigen darauf reagieren. Konkret, was kann ich meinen Eltern zumuten? Bin ich nicht auch zur Liebe ihnen gegenüber verpflichtet? Im Neuen Testament wird ja zunächst die von dem Alten Testament hier vorgegebene Verpflichtung, die Eltern zu ehren, durchaus eingeschärft von Jesus. Oder der Ungehorsam gegen die Eltern wird von Paulus als Zeichen der Gottferne benannt und damit unter die Laster eingereiht. Allerdings hat die Verpflichtung den Eltern gegenüber dort eine Grenze, wo sie mit den Forderungen der Nachfolge Christi zusammenstößt. In diesem Fall kann ein Mensch aufgerufen sein, die eigenen Eltern zu verlassen, um Christus nachzufolgen. Das zeigt in gewisser Weise Jesus selbst durch sein Beispiel, zum Beispiel der 12-jährige Jesus im Tempel. Er fordert das auch von seinen Aposteln. Wir haben es da in der Berufung. Und er sagt, verheißt allen, die diesem Beispiel folgen, Amen, Amen. Ich sage euch, jeder, der um des Reiches Gottes willen Haus oder Frau, Brüder, Eltern oder Kinder verlassen hat, wird dafür schon in dieser Zeit das Vielfache erhalten und in der kommenden Welt das ewige Leben. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus ja auch, dass diese Trennung in Zeiten der Verfolgung ziemlich radikal sein kann. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern und manche von euch wird man töten. Das geschieht wenn die Verwandten eines Menschen die Hinwendung zu Christus nicht mitvollziehen können oder sie sogar bekämpfen. Dann muss man wählen, was wirklich das Wichtigste ist. Das kann schon zu ziemlich schmerzhaften Konflikten führen. Und das wird sehr ergreifend im Martyrium von Perpetua und Felicitas geschildert. Also von Perpetua wird ausdrücklich gesagt, sie hatte einen Vater, eine Mutter, zwei Brüder. Und der Vater, der ungläubig ist, bedrängt seine Tochter, sich durch Abfall vom Glauben vor dem sicheren Tod zu retten und sagt, jetzt zitiere ich, Tochter, erbarme dich meiner grauen Haare, erbarme dich deines Vaters, wenn du mich noch für wert hältst, dein Vater zu heißen. Wenn ich dich mit diesen Händen zu solcher Blüte aufgezogen, wenn ich dich allen deinen Brüdern vorgezogen habe, so gib mich nicht dem Spott der Menschen preis. Ich finde das schon ziemlich ergreifend. Perpetua sagt dann von sich selbst, mich schmerzte das Schicksal meines Vaters, dass er allein von meiner ganzen Familie sich über mein Leiden nicht freuen würde. Die Aussage, dass ihr Leiden, also dass das Leiden, das sie ihrem Vater zufügt, ihr selbst Schmerz bereitet, kommt in dem Bericht noch mehrfach vor. Aber es wird nie gesagt, dass sie deshalb in Betracht gezogen hat, den Forderungen des Vaters nachzugeben und den Glauben zu verleugnen. Die
Also es
Liebe
geht,
zu
ich will
Christus.
den Fall Ihnen ungern ins Wort, aber um es nochmal klarzukriegen, es ist nicht nur einfach der Schmerz darüber, dass seine Tochter Perpetua dieses Leiden hat und dem Tod ausgeliefert wird, sondern es geht auch, also sozusagen damit wird auch seine ganze Reputation zerstört, sein Ruf. Also da steht ganz viel auf dem Spiel. Das ist mehr als nur der Schmerz darüber, dass seine Tochter jetzt diesem Schicksal ausgeliefert ist.
Ja, es ist beides, ne? Also er ist natürlich, dann hat er auch eine Tochter, die im Grunde vom römischen Staat ja der Schande ausgeliefert wurde. Und das ist natürlich für ihn auch ganz schrecklich. Wir haben dann von Augustinus, der das noch 200 Jahre später aufgreift und sagt, die Märtyrer wurden wirklich aus Liebe zu Christus und aus Liebe zur Wahrheit dem Leiden ausgeliefert. Und da war nicht das Schlimmste, ja, dem Wüten des Versuchers, sagt Augustinus, ausgesetzt zu sein. Größere Gewalt übten da schon die Augen der weinenden Angehörigen aus. Wie viele waren es, die von ihren Kindern am Leiden, also am Martyrium, gehindert werden sollten? Vor wie vielen warf sich die Gattin auf die Knie, um nicht als Witwe zurückbleiben zu müssen? Wie viele Eltern suchten ihre Kinder vom Sterben zurückzuhalten, wie wir im Martyriumsbericht der heiligen Perpetua erfahren. Das sind Tatsachen, aber mochten der Tränen auch noch so viele sein, wann hätten sie die Glut der Liebe gelöscht? Also auch Augustinus sagt, das ist häufiger vorgekommen. Und das kann man ja auch verstehen. Und dass Angehörige, die entweder nicht selbst Christen waren oder zumindest im Moment nicht bedroht waren, gebeten haben, tu um meinetwillen, bitte bleib am Leben. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich in diese Situation hineinversetze, finde ich das schon sehr schwierig. Hinzu kommt jetzt auch noch, Perpetua hatte nicht nur einen Vater, sie hatte auch einen Säugling. Und natürlich hat sie auch die Sorge um dieses Kind gequält. Und sie war erleichtert, als man es ihr in den Kerker brachte. Aber das ist ja nur eine vorübergehende Lösung, denn Perpetua weiß um ihr bevorstehendes Martyrium und die Verwandten wissen es auch. Und insofern der Vater argumentiert dann auch mit der Verantwortung für das Kind und sagt, blicke auf dein Kind, das nach deinem Tod nicht fortleben wird.
Ja, muss man sagen, das ist schon krass, Schwester Christiane, dass man tatsächlich auch, dass dieser Gott der Christen, dass da alles mit ins Spiel kommt, wenn man sich zu diesem Christus bekennt. Also das könnte jetzt denken, na ja, so der Einzelne heroisch steht da zu seinem Glauben und so weiter, aber es gibt halt kollateral ist da, sind da ganz viele auch mit betroffen. Das ist schon heftig. Und das wird auch gar nicht verschwiegen. Also das wird in den Märtyrerakten und wie gesagt, ein bisschen zur Wirkungsgeschichte bis zum heiligen Augustinus, der das später dieses Motiv auch aufgreift, das wird gar nicht verschwiegen, das wird offen benannt.
Das wird sehr offen benannt. Dahinter steht natürlich die Überzeugung, wenn ich wirklich von Christus berufen bin und wirklich mit ihm und für ihn leide, dann wird er sich auch um meine Verwandten kümmern. Ein bisschen ist das ähnlich, muss ich ehrlich sagen, wie wenn früher vielleicht noch deutlicher jemand ins Kloster geht. Da muss man auch sagen, wenn die Eltern dann sagen, ich will es nicht und bitte nimm Rücksicht auf mich, muss man den Glauben haben, dass ihnen im Grunde mehr gegeben wird, dadurch, dass ein Mensch dem Auftrag Gottes wirklich folgt, als wenn er ihn verleugnet.
Ich würde gern noch mal zur Klärung, weil es so sinnenfällig ist und so hier auch noch mal so deutlich wird. Sie haben gesagt, das ist die einzige Stelle, wo wir erfahren, was sie eigentlich hätte tun müssen. Opfere für das Wohl der Kaiser. Eigentlich keine große Sache. Ein bisschen in diese Opferschale vor dem Bildnis des Kaisers ein bisschen Weihrauch reintun. Könnte man sagen, naja, meine Güte, so what? So ein bisschen, das ist so eine Kleinigkeit. Christus weiß doch, wo ich wirklich mit meinem Herzen stehe. Jetzt mach doch mal, Menschenskinder, dieser gewaltige Preis, den sie zahlt im Martyrium Perpetua, den sie hier bereit ist zu zahlen, einfach nur sich weigern, das mache ich nicht. Warum? Was steckt dahinter? Dafür steht es ja für hunderte, tausende Märtyrer der damaligen Zeit. Die Christen machen das nicht, obwohl es doch eigentlich, könnte man aus heutiger Sicht sagen, meine Güte, es ist jetzt so wild, da jetzt da so ein Opfer zu bringen. Wenn ich es nicht so meine, meine ich es halt nicht so fertig. Nein, sie machen das nicht. Warum?
Ich glaube, die Antwort liegt in dem, was Sie zuletzt gesagt haben, wenn ich es doch so meine, dann, ich meine das ja gar nicht so, dass man, wir denken, ich kann diesen mentalen Vorbehalt haben, ich mache einfach irgendwas, aber im Grunde innerlich denke ich ja was anderes und dann ist die Sache schon irgendwie okay. Und diese Überzeugung hatten Christen der früheren Zeit ganz klar nicht. Wenn ich Christ bin, muss ich mich auch zu Christus bekennen und ich muss es vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit tun. Das ist ja auch die Frage. Ich muss es vor meinen Mitchristen tun. Christus ist mir wichtiger als alles andere in der Welt und ich muss es vor der Öffentlichkeit des römischen Staates, seiner Prokuratoren, der zuschauenden Bevölkerung. Christentum oder überhaupt Religion ist nicht meine Privatsache, die sich in meinem Inneren abspielt, sondern mein Glaube ist etwas, für das ich vor aller Welt, letztlich sogar vor Engeln und Dämonen und Teufeln, also vor der himmlischen Wirklichkeit, auch Zeugnis ablegen muss. Ich glaube, da kann uns die alte Kirche schon etwas beibringen, was wir vielleicht etwas verloren haben und was wir neu lernen müssen, dass unser Glaube keine reine Privatangelegenheit ist.
Wie Sie vorhin gesagt haben, auch nochmal anschaulich, das hat man auch nicht so auf dem Schirm, das ist nicht diese Verurteilung findet nicht irgendwo hinter verschlossenen Türen statt, im Kerker sozusagen, sondern das ist ein öffentlicher Prozess. Das heißt, jeder kann es sehen. Also so wie es heute im Internet wäre sozusagen oder im Livestream, das ist eine öffentliche Veranstaltung, dieser Prozess.
Ja, das war es auch. Und natürlich hat es Menschen gegeben, das kann ich vielleicht mal kurz dazu, es hat Menschen sicher, weil es eben auch so wenig war, es hat Menschen gegeben, die geopfert haben. Es hat aber auch noch eine Zwischenlösung gegeben. Man kriegte, wenn man diese Weihrauchkörner vor dem Kaiserbild geopfert hat, kriegte man eine Bescheinigung. Und es gab damals auch schon Leute, die haben gesorgt, dass sie die Bescheinigung kriegten, ohne geopfert zu haben. Auch das galt im Grunde in den Augen der Kirche, als hätten sie den Glauben verleugnet. weil sie eben so taten, als hätten sie oder sich bescheinigen ließen, sie haben geopfert, selbst wenn sie nicht geopfert haben. Da sehen wir wieder, wie stark das Zeugnis nach außen von uns Christen gefordert wird.
Die Kirchenväter, die frühe Kirche, das beschäftigt uns in dieser Sendung, in dieser Reihe mit Schwester Dr. Christiana Rehmz aus der Abtei Mariendonk, mariendonk.de. Dort sind die Kirchenväter, die frühe Theologie der Kirche in den ersten Jahrhunderten, die Christen der ersten Jahrhunderte, das ist dort ein besonderer Schwerpunkt in dieser Benediktinerinnenabtei, mariendonk.de. Und heute sprechen wir über ein besonderes Zeugnis aus dem beginnenden dritten Jahrhundert. Ein besonderes Zeugnis nicht von Theologen, sondern von Märtyrerinnen, das Zeugnis der heiligen Perpetua, eine wohlhabende Römerin aus Karthago in Nordafrika, aus gutem Hause würde man vielleicht sagen, gemeinsam mit ihrer Sklavin Felicitas ist sie eine Taufbewerberin. Sie entscheidet sich also öffentlich für das Zeugnis zu Christus und muss die entsprechenden Konsequenzen der damaligen Zeit tragen. Sie erleidet das Martyrium und dazu haben wir einen ausführlichen Bericht von ihr selber. Viele weitere Personen werden damit hineingezogen, ihre Familie, auch ihr Katechet, der sie zur Taufe führt, Saturus, alles das lesen wir in diesen wirklich bewegenden Akten, Perpetua und Felicitas, ihre Märtyrerakten. Und Schwester Christiana Rehmz aus der Abtei Mariendonk. Wir lesen hier auch von Visionen, die die Märtyrerinnen haben. Was finden wir da?
Die theologische Deutung dessen, was Martyrium ist, finden wir in diesem Bericht jedenfalls hauptsächlich in Form von Visionen, die die Märtyrer im Gefängnis haben. Das hängt auch damit zusammen, die Märtyrer können ja nicht nach ihrem Martyrium noch irgendwas schreiben. Das heißt, sie müssen ja vorher die Schau dessen, was das Martyrium für sie bedeutet, niederschreiben. Und dabei sind verschiedene Bilder wichtig, die aber eins eigentlich immer gemeinsam haben. Es geht um die Begegnung zwischen Christus und dem Teufel. In dem ersten Vision geht es um das Bild einer Leiter. Die Leiter als Bild des Aufstiegs zu Gott ist eigentlich ziemlich traditionell. Es heißt dann, unten an der Leiter lag ein gewaltig großer Drache, der den Aufsteigenden nachstellte und sie vom Aufstieg abschrecken sollte. Wobei natürlich dieser Drache ein Bild für den Teufel ist. Und Perpetua tritt ihm auf den Kopf und steigt hinauf. Oben auf der Spitze der Leiter sieht sie einen Hirten. Der war groß und molk die Schafe und viele Tausende in weißen Kleidern standen umher und er erhob sein Haupt, sah mich an und sagte zu mir, Willkommen, Kind. Er gab mir von dem Käse der Milch, die er molk, einen Bissen. Ich empfing ihn mit zusammengelegten Händen und aß ihn, wobei die Umstehenden sagten Amen. Das sind interessante Bilder, die man sich wirklich auch vorstellen muss. Ganz klar ist hier Christus, der gute Hirte, geschildert. Und die vielen Tausende in weißen Kleidern sind ein Bild, das wir in der Offenbarung Jesu Christi an Johannes finden. Die Art und Weise, wie Christus, wie Perpetua von Christus ein Bissen bekommt, es ist jetzt zwar Käse und kein Brot, aber erinnert doch an die Art des Kommunionempfangs in der alten Kirche. Ich empfing ihn mit zusammengelegten Händen und aß ihn, wobei die Umstehenden sagten Amen. Das ist die erste Vision, der Drache und der Hirte, könnte man sagen. In der zweiten Vision sieht sich Perpetua am Amphitheater angekommen. Auch hier gibt es wieder den Teufel und Christus. Und der Teufel wird beschrieben als ein Ägypter, hässlich von Ansehen. ein Ägypter oder häufiger noch ein Äthiopier. Also das heißt natürlich der dunkelhäutige Mensch. Dahinter steht schon auch ein gewisser Rassismus. Ist ein Dämonenbild, gerade auch in der frühen Mönchsliteratur, zum Beispiel in der Lebensbeschreibung des heiligen Antonius. Außerdem ist insgesamt natürlich Ägypten und damit auch der Ägypter ein Bild vom Buch Exodus in der Heiligen Schrift her für Sünde, Finsternis und Sklaverei. Also Ägypten ist der Ort oder aus dem man ausziehen muss. Dagegen wird Christus geschildert als ein Mann, gewaltig groß, so groß, dass er sogar den Giebel des Amphitheaters überragte. Er hatte auf seinem Gewand Purpur zwischen den zwei Purpurstreifen, noch mitten auf der Brust und unten am Gewand allerlei Anhängsel von Gold und Silber. Er trug auch einen Stab wie ein Kampfrichter und einen grünen Zweig, an dem goldene Äpfel hingen. Perpetua tritt auch hier wie bei dem Drachen, dem Ägypter, auf den Kopf. Dann empfängt sie den Siegespreis von diesem Christus, der hier der Richter im Kampf ist. Sie fasst das dann zusammen. Da erwachte ich und erkannte, dass ich nicht gegen Tiere, sondern gegen den Teufel kämpfen werde. Aber ich wusste auch, dass mir der Sieg bevorstand. Hier haben wir übrigens dann zum ersten Mal den Begriff Sieg, der immer für das Martyrium benutzt wird. Und vielleicht noch, ich möchte doch auch noch die dritte Vision erwähnen, die nicht sie selbst hat, sondern ihr Gefährte Saturus. Da heißt es, wir hatten gelitten und gingen aus dem Fleisch hinaus, also sind tot. Da wurden wir von vier Engeln nach Osten getragen, als wenn wir einen sanften Hügel hinaufstiegen. Und als wir aus der Welt heraus waren, sahen wir ein großes Licht und Perpetua, die an meiner Seite war, sagte, das ist, was uns der Herr verheißen hat. Wir haben die Verheißung empfangen. Dann öffnete sich uns ein weiter Raum, darin waren Rosenbäume und Blumen aller Art. Die Bäume waren so hoch wie Zypressen und ihre Blätter fielen ohne Unterlass herab. Dort waren vier andere Engel herrlicher als die vorigen. Als diese uns sahen, erwiesen sie uns Ehre und sagten, da sind sie, da sind sie. Mit Verwunderung und Staunen setzten uns nun jene Engel, die uns getragen hatten, ab und wir durchschritten den Raum zu Fuß auf einem breiten Weg. Dort fanden wir unsere Mitmärtyrer. Der Engel aber sprach zu mir, komm zunächst hinein und grüß den Herrn. Wir traten ein und hörten von vielen vereinten Stimmen unaufhörlich heilig, heilig, heilig rufen. Es ist interessant, dass das hier das heilig, heilig, also das Sanctus, sagen wir ja, auf Griechisch gerufen wird, obwohl das Ganze auf Lateinisch, also Agios. Und wir sahen einen alten Mann, der schneeweißes Haar, aber ein jugendliches Angesicht hatte. Seine Füße aber sahen wir nicht. Zu seiner Rechten aber und zu seiner Linken standen vier Älteste und hinter ihnen noch mehrere andere Älteste. Voller Bewunderung traten wir ein und standen vor dem Thron. Die vier Engel hoben uns in die Höhe. Wir küssten ihn, der auf dem Thron saß, und er fuhr uns mit seiner Hand über das Gesicht. Ich denke, das ist fast eine streichelnde Bewegung. Und die übrigen Ältesten sagten zu uns, steht auf. Wir standen auf und gaben einander den Friedenskuss. Und die Ältesten sagten zu uns, geht und freut euch. Und ich sagte zu Perpetua, du hast, was du dir gewünscht hast. Und sie sagte zu mir, Gott sei Dank, so wie ich im Fleisch fröhlich war, so bin ich hier noch froher. Also das ist wirklich eine Himmelsvision, dass sie nach ihrem Tod, und das ist dann auch der Glaube der Kirche, dass die Märtyrer nach ihrem Tod sofort bei Gott sein werden. Und die Ältesten Und der Alte, der gleichzeitig aber auch jung ist, ist ein Bild für Gott. Und natürlich auch diese Engel, die unaufhörlich vor dem Thron Gottes das Sanctus oder das Agios singen oder rufen. Und dieses vor Gott gibt es nur noch Freude und Frieden. Das wird ja hier auch sehr deutlich gesagt.
Also unfassbar starke Bilder. Also man könnte da jetzt wirklich Stunde um Stunde jedes einzelne dieser Bilder mal durchgehen, wie viel da tatsächlich ist in diesem lateinischen Text, den wir haben, dieser Märtyrerakten-Berichte Perpetua und Felicitas Anfang des 3. Jahrhunderts, das uns heute hier beschäftigt in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb mit Ihnen, Schwester Dr. Christiana Rehms, Äbtissin der Abtei Mariendonk, wo wir auf die frühe Kirche immer wieder schauen. Wir gehen mal mit dem Blick auf die Uhr. Gehe ich jetzt einfach mal weiter, lasse diese Bilder auch so stehen. Wie gesagt, das würde sich, da könnte man eine eigene Sendung dazu machen, zu dieser Vision in den Märtyrerakten der Perpetua und Felicitas. Es gibt noch eine weitere ganz interessante Stelle. Da erinnert sich Perpetua an ihren Bruder, der in frühen Jahren gestorben ist und eigentlich mit ihrem Martyrium jetzt erstmal gar nichts zu tun hat. Aber das nimmt hier eine prominente, markante Stelle ein. Was passiert da?
Ja, der Bruder war an Krebs gestorben und nicht getauft. Und sie sieht ihn auch in einer Vision. Ich will die jetzt gar nicht ganz breit ausführen, aber sie sieht, dass er in einer bedrückenden Situation ist, die man vielleicht als sowas, was man später Fegefeuer genannt hat, deuten könnte. Und es heißt, ich dachte mit Trauer an sein Schicksal. Ich erkannte aber auch sofort, dass ich für ihn beten müsse und fing an, für ihn viele Gebete zu sprechen und zum Herrn zu seufzen. Ich betete für ihn Tag und Nacht mit Seufzen und Tränen, damit er mir geschenkt werde. Und nach einiger Zeit wusste ich, dass er jetzt aus der Strafe entlassen war. Das ist ein Bericht, der sehr früh bezeugt, die Fürbitte, erstens mal vielleicht den Glauben an das Fegefeuer, aber dann vor allen Dingen auch die Möglichkeit der Fürbitte für Verstorbene. Und besonders natürlich bezeugt es die Möglichkeit, Heilige, und in der alten Kirche waren zunächst die Märtyrer, die Heiligen, also heilige Märtyrer, um ihr fürbittendes Gebet zu bitten. Und das wird hier, weiß ich, kann jetzt nicht ganz genau sagen, an allererster Stelle, aber an sehr früh bezeugt.
Und dieser Weg des Martyriums, der bleibt jetzt auch, Schwester Christiana Rehms, der bleibt auch den Umstehenden nicht verborgen. Das heißt, auch diejenigen, die da rund um diese Prozesse als Angestellte, als sozusagen Aufsicht etc., was es da alles gibt, auch das bleibt denen nicht verborgen. Das hat schon eine Wirkung. Wir sagen heute gerne, sprechen wir von Impact auf die Umstehenden. Also das hat schon, dieses Martyrium ist schon auch ein Zeugnis, dass tatsächlich eine Wirkung auch bei den Umstehenden, bei den Beteiligten auslöst.
Das wird ja immer wieder gesagt, im Grunde ja schon bei der Kreuzigung Jesu, aber dann auch an Pfingsten und bei dem Wirken der Apostel, dass Menschen beeindruckt waren und viele sich anschließen. In diesem Märtyrerakten der Perpetua und Felicitas wird das vor allen Dingen gesagt über einen Unteroffizier, der die Kerkeraufsicht führte. Also noch vor dem eigentlichen Martyrium. Und zunächst mal einfach, er ließ viele zu uns herein, dass wir uns miteinander, ja, erheitern könnten, also uns gegenseitig auch bestärken könnten. Und von ihm wird gesagt, dass er uns hoch zu schätzen anfing, Magnificare, also hoch zu, ja, was, wir kennen ja das Magnificat, in der Erkenntnis, dass eine große Kraft in uns ist. Das ist mal diese erste Erkenntnis, die dieser Unteroffizier hat. In denen ist eine große Kraft. Und während des Martyriums, als sie schon von Tieren schwer verletzt waren, sagte einer der Mitgefährten der Perpetua zu diesem Soldaten: Lebe wohl, gedenke des Glaubens und meiner, und das hier möge dich nicht irre machen, sondern bestärken. Zugleich erbat er sich den Ring von seinem Finger, also von dem Finger des Pudelns, tauchte ihn in sein Blut und gab ihm als Erbstück zurück, indem er ihm ein Unterpfand und ein Andenken an sein Blut hinterließ. Das ist übrigens auch eine frühe Form von sowas wie einer Reliquie, die hier bezeugt wird. Und zum Schluss heißt es dann, er wurde gläubig. Und auch selbst am Tag vor dem Tod richten die Märtyrer in spe Worte an das Volk, und die Reaktion ist dann auch, alle gingen erschüttert weg und viele von ihnen glaubten. Das ist ja insgesamt bezeugt, dass die Martyrien keineswegs dazu führten, dass niemand mehr Christ wurde, sondern im Grunde ist das Blut der Märtyrer, wie Tertullian mal gesagt hat, der Same neuer Christen. Und das ist eigentlich eine Erfahrung, die man auch heute macht in den Ländern. Also Kirche in Not bezeugt das immer wieder, dass in den Ländern, wo es massive Christenverfolgungen gibt, es keineswegs so ist, als würden jetzt alle vom Christentum abfallen oder niemand mehr dazukommen. Im Gegenteil, dass die Martyrien, die es gibt, haben eine Kraft, neue Menschen zum Glauben zu bringen.
Obwohl sie ja eigentlich, wie schon am Kreuz auf Golgatha, eigentlich genau das Gegenteil bezwecken sollen. Also man will sozusagen die maximale Demütigung, Qual, Folter, wie eben Christus am Kreuz, das ist die Schande schlechthin, in jeglicher Hinsicht. Und dennoch haben wir schon im Neuen Testament das Zeugnis, der römische Soldat, der sagt, als er ihn so sterben sah, heißt es in der Bibel, sagt er wahrlich und so weiter, bekennt sich dazu. Also auch hier bei den frühen Märtyrern haben wir auch und gerade in diesen Märtyrerakten von Perpetua und Felicitas, die uns hier beschäftigen, das Zeugnis, also diese Demütigung, diese Erniedrigung in all diesen furchtbaren Dingen, die da so die Märtyrer in der frühen Christenheit durchmachen mussten, irgendwie zieht das nicht mehr. Der Effekt bleibt aus und der gegenteilige Effekt passiert. Hier wird nicht die maximale Schwäche gezeigt, das Brechen dieser zum Martyrium geschleppten, sondern auch die Umstehenden sehen, hier ist eine Stärke in diesem maximalen Bekenntnis zu Christus, das eben auch vor diesen Konsequenzen sich nicht zurückzieht.
Das entspricht ja dem, was im Johannesevangelium gesagt wird, dass das Kreuz gleichzeitig die Verherrlichung ist. Und so ähnlich wird hier in diesen Akten das Martyrium wird Tag des Sieges genannt. Und es wird von den Märtyrern gesagt, sie traten aus dem Kerker in das Amphitheater, als ob sie in den Himmel gingen, und das gingen sie ja letztlich auch, heiteren und schönen Antlitzes. Und wenn sie zitterten, so war es vor Freude, nicht aus Furcht. Perpetua kam langsamen Schrittes wie eine Braut, wie eine Dienerin Gottes. Durch den hellen Blick ihrer Augen schlug sie die Blicke aller nieder. Ebenso kam Felicitas, froh, dass sie glücklich geboren hatte. Die hatte inzwischen ihr Kind im Kerker zur Welt gebracht, um mit den Tieren zu kämpfen, von einem Blutvergießen zum anderen, zuerst Wehmutter, dann Fechterin, im Begriff, sich nach der Geburt durch eine zweite Taufe zu reinigen. Und sie sagen dann, Perpetua sang, indem sie schon dem Ägypter den Kopf zertrat. Das ist ja auch interessant. Das Martyrium sieht, zertritt wirklich dem Teufel den Kopf. Und dann sagen sie noch vor dem Angesicht des Prokurators, du richtest uns, Gott wird dich richten. Aber im Grunde ist es eher die Freude, etwas Anteil an den Leiden Christi zu bekommen. Und vielleicht zum Schluss noch, darauf ließ sie ihren Bruder kommen und redete ihn so an, steh fest im Glauben, liebt einander und nehmt an unseren Leiden keinen Anstoß. Dieses Anstoß nehmen, das kommt ja auch im Evangelium mehrfach vor. Man kann auch Anstoß nehmen und die Märtyrer möchten auf jeden Fall verhindern, dass ihr Tod andere Christen zu Fall bringt. Das heißt, sie in Angst und Schrecken versetzt. Und damit sind wir vielleicht am Anfang an der Frage, welche Wirkung hat solche Märtyrerakten, solche Martyriumsberichte. Die sollen im Grunde genau das verhindern, dass Menschen an dem Leiden der Christen Anstoß nehmen, indem sie aufzeigen, dass es im Grunde um was ganz anderes geht, nämlich im tiefsten geht es darum, der Liebe Christi überhaupt nichts vorzuziehen und sich ganz und gar auf ihn zu stützen, ganz und gar ihm zu vertrauen.
Und das ist etwas, was nicht nur einfach die frühe Kirche so massiv betrifft, sondern das ist etwas, was sich schon ein bisschen, das ist ein bisschen verdeckt durch unsere Kulturdominanz im Westen, in Europa, haben wir das so ein bisschen vielleicht in den über ein paar Jahrhunderte ist das ein bisschen aus dem Blick geraten, aber gerade in unserer Zeit taucht dieses Motiv wieder auf. Das heißt, das Bekenntnis zu Christus kostet etwas. Also ein größeres Zeugnis kann niemand geben, um es mal ganz biblisch zu sagen.
Ja, also wir haben ja zum Beispiel in unserer Zeit das bewegende Zeugnis der sogenannten 21 koptischen Märtyrer, die von Mitgliedern der Terrororganisation Islamischer Staat enthauptet wurden. Die Tat wurde über ein Video bekannt, das im Internet verbreitet wurde. Der Film zeigt den Glauben dieser einfachen Arbeiter vor und während ihrer Exekution. Keiner wehrte sich, bevor ihm die Kehle durchgeschnitten wurde. Einer rief sogar noch, Ya Rab Yeshua, also Jesus ist der Herr. Und wir wissen, es waren 20 koptische Christen und ein Mann aus Ghana, der eigentlich kein Christ war. Dieser Fremde, könnte man sagen, hat aber, als er das Bekenntnis der Kopten sah, auf die Frage der Terroristen, ob er auch Jesus als wahren Gott und wahren Menschen bekenne, geantwortet, ihr Gott ist mein Gott, obwohl ihm bewusst war, dass er damit sein Leben beenden würde. Das ist insofern, finde ich, sehr, sehr parallel, weil erstens mal sie hätten sich vielleicht auch noch retten können, wenn sie ihrem Glauben abgeschworen hatten. Aber nein, Jesus ist der Herr. Und gleichzeitig aber auch das Zeugnis ist so stark, dass einer, der eigentlich nichts damit zu tun hat, sich anschließt.
Genau, und auch das, und eigentlich sollte ja das Gegenteil erreicht werden. Auch hier, die haben sich ja auch nicht selber gefilmt, sondern sie wurden gefilmt von ihren Henkern, um sozusagen die maximale Demütigung zu erreichen, und der gegenteilige Effekt hat eingesetzt durch ihr Zeugnis.
Gegenteilige Effekt hat eingesetzt und der koptische Patriarch sprach die Männer bereits eine Woche nach ihrer Ermordung heilig und erkannte sie als Märtyrer an. Und am 11. Mai 2023 hat auch Papst Franziskus sie in das römische Martyrologium aufgenommen. Das heißt, sie werden, solange die Kirche besteht, als Heilige verehrt werden und sind keineswegs der Schande ausgeliefert. Mal ganz abgesehen davon, dass auch sehr viele Muslime sich gegen diese barbarische Form gewandt haben und das völlig abgelehnt haben.
Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Heute wieder mit einem Blick in die frühe Kirche, die ersten Jahrhunderte. In der Reihe zu den Kirchenvätern, also den Theologen der Theologie der frühen Kirche der ersten Jahrhunderte nach Christus, schauten wir auf ein besonderes Zeugnis, nämlich das Martyrium, die Märtyrerakten von Perpetua und Felicitas. Liebe Hörerinnen und Hörer, Schwester Dr. Christiana Rehmz ist Äbtissin der Abtei Mariendonk und die haben einen bemerkenswerten Webauftritt mariendonk.de. Findet man viele spannende, interessante Daten und Fakten und es gibt auch einen Online-Shop, einen Klosterladen im Internet sozusagen, wo man nicht nur die klassischen Angebote aus einem Klosterladen erhalten kann, sondern auch und gerade die Bücher bestellen kann aus der Abtei Mariendonk mit dem Schwerpunkt Kirchenväter. Allen Interessierten sei das wärmstens empfohlen, dieser Online-Shop, der Klosterladen online von mariendonk.de. Haben wir natürlich auch verlinkt in den Details zu dieser Sendung auf unserer Website horeb.org. Und damit geht die Credo-Sendung für heute zu Ende. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott.